Hallo und herzlich willkommen zu Folge 177 von Happy Bootstrapping. Ja, heute habe ich schon wieder einen anderen Gast als geplant. Aktuell sind hier die Wechselwochen oder weiß nicht, wie ich sie nennen soll. Gibt ein paar kurzfristige Absagen und schwupps ist das Backlog weg und dann muss man halt flexibel sein. Aber das sind die Bootstrapper, ja. Und so konnte ich den Jonas Scholz von Sliplane.io gewinnen für eine Aufnahme. Nun, Sliplane, das ist ja die European Container Cloud, also ein selbstgebauter VM-Stack, über 1000 Kunden, den der Jonas und sein Co-Founder Lukas ja bewältigen. Und das ist echt beeindruckend. Sie haben noch eine Werkstudentin, die ihnen mithilft. Und das finde ich wirklich schon sehr beeindruckend, da ich ja da auch ein bisschen Expertise habe, wie die beiden das geschafft haben. Und da haben wir jetzt ein bisschen länger wie eine Stunde drüber gesprochen. Ja, angefangen von dem, was man mit Sliplane alles machen kann, wie es damit losging, wie sie es aufgebaut haben als Nebenprojekt neben ihrem Freelancing, woher der Wachstumssprung kam und was vielleicht N8N damit zu tun hat, ist eigentlich ganz interessant. Und wir sprechen natürlich über Marketing, also wo kriege ich eigentlich Kunden her? Und da habe ich jetzt mal wieder neue Dinge gelernt, wie zum Beispiel Marketing über dev.to. Da hat der Jonas nämlich über 160 Artikel geschrieben und ein paar Millionen Impressions oder Weiterempfehlungen bekommen. Voll interessant. Jo, bevor es jetzt gleich losgeht mit der Folge, wie immer der kurze Hinweis, ich suche immer wieder Gäste hier, auch nach wie vor, auch kurzfristige, wie man merkt. Schreibt einfach auch gern Feedback oder falls ihr Bock habt, Werbung im Podcast zu schalten, einfach kurz per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Ansonsten kriege ich auch Anfragen von kleineren Startups, vor einer Weile von der Rebecca, die baut mit Felago so ein personalisiertes Reisebuch für Kinder und da hat sie jetzt gerade ein kostenloses Gimmick und zwar kannst du einen kostenlosen Brief vom Kuscheltier an deine Kinder schicken und das habe ich in den Shownotes verlinkt, kannst du gerne mal ausprobieren, falls du kleine Kinder hast. Ist eine coole Idee und hat natürlich auch was mit Marketing zu tun. Kleiner Shoutout hier an die Rebecca und viel Erfolg weiterhin. So, jetzt geht's aber direkt los mit der Folge. Wie immer findest du auch alle Shownotes und alles, was wir diskutiert haben, alle Links in den Shownotes logischerweise. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß. Hallo Jonas und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hallo.
Freut mich sehr, dass du am Start bist und so kurzfristig eingesprungen bist. Wir haben gestern geschrieben, am Montag, nehmen es heute am Dienstag, den 16. Juni auf und am Donnerstag, also in 2 Tagen, kommt die Folge schon gleich raus. Aber deswegen habe ich auch gleich ein paar aktuelle Themen mit drin für später. Aber für die, die dich nicht kennen, stelle ich doch mal in 1-2 Sätzen vor, wer bist du und was machst du bei Sliplane?
Jo. Ich bin Jonas, ich bin der Co-Founder von Sliplane und wir sind eine deutsche Cloud-Hosting-Plattform, beziehungsweise der korrekte Begriff wäre Plattform as a Service. Also wir machen so den ganzen High-Level-Service-Kram von, man verbindet sein GitHub-Repository zu, wir bauen deine Applikationen und deployen die dann auf unsere eigene Infrastruktur mit Reverse-Proxy, Domains, Backups, alles von uns gehandelt. Also so ein sehr High-Level-Cloud-Service als Produkt, nicht als Dienstleistung.
Und wie kannst du es erklären, dass meine Mutter es auch versteht?
Das ist mein großer Struggle. Das scheitert jedes Mal dran. Wenn sie gar keine Ahnung haben, sage ich immer, wir vermieten Server. Aber das verwirrt meistens nur noch mehr. Ich sage meistens, wenn Leute eine Webseite ins Internet bekommen wollen, dann kommen sie zu uns. Und das erklärt es dann so ein bisschen. Aber welche eine gute Erklärung habe ich bis jetzt noch nicht, weil eben unsere Zielgruppe schon sehr technisch ist.
Ich glaube, euer Claim oder Slogan, der ist oder war zumindest mal der European Container Cloud. Ist es immer noch zutreffend?
Ja, wir haben mehrere Slogan, den benutze ich ganz gerne. Aber ja, kann man den als Slogan.
Und ja, ihr seid aktuell, wenn ich es richtig verstanden habe, zu zweit, nicht dritt. Du hast gesagt, ihr habt noch eine Verstärkung mittlerweile. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie das Ganze ab, also wie viele Kunden habt ihr ungefähr? Wie groß ist die Plattform? Kannst du ein bisschen Anzahl Server oder irgendwelche KPIs, die du erzählen kannst?
Wir sind 2 Co-Founder und wir haben eine Werkstudentin, also noch sehr klein. Haben aber jetzt schon, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, 1100 zahlende Kunden insgesamt.
Wow.
Und ich glaube, letzten Monat hatten wir sowas wie 50.000 Services, die deployed wurden oder irgendwie sowas. Und es sind ein paar tausend Server im Monat, die da laufen. Also nicht physische Server, sondern VMs.
Okay. Aber es ist schon eine ganze Menge.
Ja, aber es sind halt vor allem kleinere Kunden. Also wir haben jetzt keine gigantischen Kunden, deswegen 1000 eher so kleine, mittelgroße Kunden, aber schon zahlende Kunden.
Oh, ist ja auch schön, wenn es sich so kleine verteilt, sonst hängst du ja auch von den Großen ab, oder? Das merke ich immer wieder. Und seit wann gibt es Slipplane?
Da streiten wir uns ein bisschen drüber, wann wir anfangen zu zählen, weil das war ganz lange wirklich ein Side-Project und es war mehr Hobby nebenbei. Ich sage 2024, so April 2024, finde ich, hat es richtig losgegangen bei uns. Also jetzt knapp über 2 Jahre schon. Aber Fulltime sind wir erst seit kurzem wirklich.
Okay, das interessiert mich dann auch noch ein bisschen. Kannst du ein bisschen erzählen, wie ihr da den Switch gemacht habt? Das ist, glaube ich, für viele spannend. Und der Name, wie seid ihr auf den gekommen?
Ich glaube, wir haben für den Namen so 2 Minuten gebraucht. Wir wollten irgendwas mit, also Slipplane ist bei einer Kreuzung so diese Kurvenüberholspurstraße. Wir wollten irgendwas mit Infrastruktur, also irgendwie so Straßeninfrastruktur oder Züge oder Container, irgendwas in die Richtung. Haben nach Namen gesucht, bei denen man irgendwie, die irgendwie einfach sind, also die man gut schreiben kann, die man gut verstehen kann und die vor allem auch beim Google-Ranking gar kein Problem haben. Und Slipplane war Google-Ranking immer super easy, also da war nur eine kleine Wikipedia-Seite und dann waren wir da drauf. Also da war kein großer Branding-Workshop hinter. Das war eine ziemlich nicht durchdachte.
Ja, und die Domain war noch frei, das hilft ja immer auch ein bisschen. Weil,
ja, okay. Domain war frei und günstig. Ich glaube, 50 Euro haben wir dafür bezahlt.
Ja. Du bist heute 26 Jahre, hast vor 2 Tagen Geburtstag gehabt, hey, alles Gute noch nachträglich. Hast am KIT studiert und aber, glaube ich, schon relativ früh angefangen, dich mit Unternehmertum zu beschäftigen. Kannst du uns mal ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wie du dann, was du alles schon gemacht hast und wie du hast ja jetzt erzählt, ihr macht das jetzt erst seit einem Jahr oder sowas Vollzeit, habt vor über 2 Jahren angefangen, ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie Slipplane entstanden ist aus dem, was du vorher gemacht hast.
Also ich selber habe schon relativ früh angefangen mit so Freelance-Kram. Also schon während dem Abi habe ich angefangen, so sehr schlechte Webseiten zu verkaufen. Und auch fand ich so legale Sachen zu verkaufen wie Hausaufgaben an Informatikstudenten. Also ich habe schon relativ früh angefangen und ich habe auch schon früh einen Server-Rack zu Hause stehen gehabt. Also ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ich glaube mit 13 oder so hatte ich schon Server in meinem Zimmer stehen und habe da Minecraft-Server gehostet und Teamspeak und so den ganzen Kram. Ich war da schon relativ früh so in dieser Ecke drin und habe dann auch angefangen, so richtig zu freelancen, mit so als ich angefangen habe zu studieren mit 18 und habe die ganze Zeit während dem Studium schon irgendwie gefreelanced. Meistens mehr, als ich studiert habe, weil mir das ein bisschen mehr Spaß gemacht hat. Und habe da halt auch super viel so Cloud-Infrastruktur-Kram gemacht. Also ich habe viel mit AWS gearbeitet, sehr viel so AWS-CDK-Sachen automatisiert. Absoluter Pain will ich heute nicht nochmal machen. Und habe dann auch für so ein paar kleinere Neo-Clouds oder andere Cloud-Firmen auch ein bisschen gefreelanced. Ich habe auch so viel einfach DevOps-Kram gemacht. Und dann habe ich 2020 bei einem Corona-Hackathon, bei Wir vs. Virus, ich weiß nicht, ob dem was sagt, das war so ein sehr großer Corona-Hackathon. Da habe ich Lukas, meinen Co-Founder, kennengelernt. Sind wir durch absoluten Zufall irgendwie in so eine gleiche Gruppe abgerutscht, haben dann über die nächsten 3 Jahre immer mal wieder so zusammen Freelance-Jobs gemacht. Und haben dann, weil wir beide irgendwie keine Lust mehr auf Freelancen hatten, haben wir dann geguckt, okay, was können wir für ein Produkt bauen und haben eben bei unseren eigenen Kunden auch gemerkt, dass die irgendwie immer so eine deutsche, einfache Cloud-Hosting-Plattform auch haben wollen und die eben nicht zu dir gehen können und dann riesiges High-Availability-Hetzner-Setup sich leisten können. Die wollten halt immer so ein kleines Clicky-Bunty-Setup haben, um ein paar Docker-Container hochzufahren. Das gab es irgendwie nicht. Und dann haben wir angefangen, das eben auch noch während meinem Studium, Lukas hat schon Vollzeit gearbeitet, nebenbei halt zu bauen. Und dann haben wir irgendwann genug Geld damit verdient, dass wir gesagt haben, okay, jetzt können wir es auch Vollzeit machen.
Okay. Also das heißt, ihr habt es schon auch so gebootstrapped neben eurem Freelancing und seid dann so nach und nach rübergerutscht und habt ihr dann, also das ist ja auch immer das Spannende, habt ihr gewartet bis 100% von eurem Freelancing-Einkommen durch die Plattformeinnahmen ersetzt waren oder habt ihr so bei 50%, 60%, 70% irgendwann gesagt, jetzt müssen wir voll rüber switchen, damit wir es auch wirklich ernst meinen sozusagen?
Irgendwann ging es, also es war definitiv nicht 100%. Aber irgendwann ging es auch einfach vom Arbeitsaufwand nicht mehr. Also war dann schon irgendwann die Frage, okay, du musst jetzt das eine oder das andere machen. Was, glaube ich, auch sehr an unserem Geschäftsmodell einfach liegt. Wenn man 24/7 on-call ist, weil man nur zu zweit ist und so viele kleine Kunden hat, ist schon auch sehr viel Arbeit. Und wir haben, bevor wir bei 100% waren, haben wir dann geswitcht. Aber da waren die Wachstumszahlen auch schon so, dass wir waren, okay, wahrscheinlich wird das funktionieren.
Werbung, vermutlich wirst du diese Werbung nicht skippen, weil ich sie einspreche, du den Podcast beim Kochen, Gartenarbeit, Joggen, Autofahren hörst und das Skippen zu kompliziert ist. Hast du selber Bock, mal Werbung im Podcast zu machen und damit 500 Leute direkt im Ohr zu erreichen und vielleicht noch ein paar tausend über LinkedIn und über den Newsletter, nämlich dort erwähne ich dich dann ebenfalls, dann schreib mir doch gern eine Mail an hallo@happy-bootstrapping.de oder schreib mir übers Kontaktformular. Beispielsweise haben Squarespace, MiracleSync, Mapja und Colpare hier schon Werbung gebucht und das Ganze geht ab 250 Euro los und du kannst auch wirklich nur eine Folge für HostStreet Werbung buchen, so nennt man das nämlich, wenn ich das einspreche. Also schreib mir jetzt gleich hallo@happy-bootstrapping.de oder übers Kontaktformular. Vielen Dank, Werbung Ende.
Wie 24 mal 7 zu zweit macht, das kannst du mir dann nachher auch noch erzählen. Das ist ja auch schon hart. Und hast du, also wann habt ihr gemerkt, dass es so, dass es was Ernstes ist? Also hat ja jemand für 9 Euro, 19 Euro vielleicht am Anfang was gebucht, aber gab es so irgendeinen entscheidenden Moment, wo irgendwie eine größere Kunde gekommen ist oder hattet ihr so einen irgendwie einen Spike mal drin, wo ihr gemerkt habt, das funktioniert ja tatsächlich, was wir hier tun?
Also so ernst genommen habe ich es schon immer, aber ich war schon lange auch sehr skeptisch, ob das irgendwie funktionieren kann. Aber so der Spike, wo ich wirklich angefangen habe, dran zu glauben, dass es funktionieren könnte, war, ich glaube, April letztes Jahr. Weil da kam so N8N in Hype auf.
Okay.
Und N8N, ich weiß nicht, ob N8N so allgemein bekannt ist, aber das ist ja so ein No-Code-Workflow-Click-Build-Ding. Und das ist eben auch Open Source.
Unicorn-Bewertung aktuell.
Ja, aus Berlin und Deutsch und Open Source. Oder zumindest Open Core. Ich weiß nicht, was da der korrekte Begriff ist, aber man kann N8N auch Open Source hosten. Die Open Source-Version selber hosten. Mhm. Und das Schöne bei N8N war, dass man das wirklich mit einem einzelnen Docker-Container machen konnte. Ohne irgendwie großartig schwieriges Setup. Und gleichzeitig war N8N Cloud verdammt teuer. Also wenn man da wirklich irgendwas Ernsthaftes gemacht hat, hat das, glaube ich, bei 60 Euro im Monat oder sowas angefangen. Also war schon relativ teuer für so diese Hobby-User. Und bei uns war das halt wirklich, du hast dich registriert, es war ein Klick und dann hattest du eine N8N-Instanz laufen, die quasi für die meisten Leute vollwertig zu der Cloud-Version war von N8N. Und dann haben wir wirklich, ich habe vorhin auch nochmal die Zahlen nachgeschaut, wir hatten irgendwie in dem einen Monat so eine N8N-Instanz, die gehostet wurde und dann irgendwie so 140 im nächsten Monat.
Okay.
Und davon sind natürlich nicht alle konvertiert. Ich weiß nicht, wie viele das waren, aber es war wirklich ein Sprung. Also ich glaube, wir haben uns im April verdoppelt, was Umsatz angeht, auf jeden Fall.
Oh, cool.
Ich meine, das waren noch kleine Zahlen damals, aber es war trotzdem so, wow. Davor war das immer so ganz langsam, ganz linear. Und dann war so im April so die erste wirkliche so Sprung. Und okay. Das war für mich zumindest so der Moment, wo es ausgesehen hat, als ob es funktionieren könnte.
Ja.
Auch wenn das dann nicht super lange angehalten hat. Aber das hat gereicht.
Weil die dann wieder gechurnt sind oder der Wachstumsspike, kann ich sagen, okay.
Ja, also so bei diesen N8N-Usern hast du natürlich auch super starken, so strukturellen Churn, weil die probieren das aus. Dann gab es so einen Hype es wurden so ganz viele Kurse verkauft mit, ja, so kannst du Geld verdienen mit N8N.
Stimmt.
Und nach 3 Monaten haben viele gemerkt, okay, das hat nicht so ganz gestimmt und sind dann auch wieder gechurnt. Aber das hat für uns trotzdem ziemlich viel geholfen.
Ja.
Weil viele sind halt auch geblieben und viele sind dann mit anderen Projekten auch geblieben.
Okay. Macht ihr dann heute überhaupt noch Freelancing? Also wenn jetzt ein Kunde kommt und der Beratung braucht, helft ihr dem oder der muss sich schon komplett selber auf der Plattform zurechtfinden?
Also wir machen schon sehr viel Support, aber wir machen kein Freelancing. Also wir haben nicht irgendwie Services noch dazu, dass wir dann sagen, okay, du kannst das noch dazu buchen. Das machen wir gar nicht. Aber wir helfen schon noch teilweise sehr viel im Support. Aber nur, weil wir es halt momentan uns auch noch ein bisschen leisten können.
Aber das ist dann kostenlos sozusagen. Ich muss.
Ja.
Ich muss was gebucht haben und dann kriege ich
Support. Oder manchmal, wenn neue Kunden kommen und die haben einen super coolen Use Case und wir wollen unbedingt, dass das funktioniert, dann helfen wir da auch mal gerne ein bisschen mehr, weil wir halt selber so unsere Grenzen auch austesten wollen, was man mit unserer Plattform bauen kann. Aber nicht im Freelance-Sinne.
Okay. Wenn du jetzt, du hast jetzt N8N beschrieben als Docker-Container, ist das so der typische Use Case oder nutzen das viele Kunden auch, um, was weiß ich, ihre eigene Node.js-Applikation wie zu Vercel zu deployen, sage ich jetzt mal?
Das meiste sind schon die eigenen Apps. Aber ich hab gerade die genaue Zahl nicht im Kopf, aber auf jeden Fall der Großteil sind eigene Apps.
Okay. Also so würdest du das dann auch als Vercel-Alternative bezeichnen oder noch ist das schwierig?
Schon. Ich habe einen Freund und Kunde auch, der uns immer als deutsches Vercel bezeichnet. Okay. Der pitcht uns immer als deutsches Vercel. Wir sind halt nicht so Frontend fokussiert. Deswegen zögere ich da ein bisschen, aber von der Produkterfahrung würde ich schon so sagen. Also okay. Es ist halt das Gleiche, man verbindet sein GitHub-Repository, wir erkennen automatisch, was du für ein Framework am Laufen hast und machen alles automatisiert. Also schon sehr ähnlich.
Okay, und bei Vercel habe ich ja auch noch viele Features außenrum, Logs, Metriken, Analytics, solche Sachen sind mit dabei oder ist es eher abgespeckter dann?
Wir haben auch Logs, also wir haben deine Applikationslogs, wir haben auch Metrics. Wir haben halt noch ein paar mehr Sachen, die Vercel zum Beispiel nicht hat. Also zum Beispiel, Vercel hat ja kein Storage. Also bei Vercel kannst du ja nichts machen. Bei Vercel könntest du niemals N8N deployen zum Beispiel. Mhm. Würde einfach nicht funktionieren, weil die eben keinen Persistent Storage haben. Die Vercel hat deswegen natürlich auch keine Backup-Funktionalität. Und wir haben jetzt auch noch zum Beispiel Object Storage und seit heute Managed Postgres. Und sowas würde Vercel wahrscheinlich auch erstmal nicht machen. Die kaufen das auch immer alles nur dazu.
Ja, oder verlinken halt auf einen von den anderen Diensten, ne?
Ja,
und,
okay. Haben ja auch ihren Market.
Ja. Okay. Und wie ist dann eher eine Alternative zu Fly.io? Du hast es schon genannt gehabt. Also ist es auch noch so eine Container-Hosting-Plattform oder was würdest du jetzt so als Wettbewerb sehen?
Fly auch. Fly ist aber noch ein bisschen technischer als wir. Also Fly ist noch ein bisschen Low-Level, noch mehr Low-Level. Die lassen noch mehr Sachen den User machen und sind ein bisschen mehr für so Entwickler wirklich gebaut. Render auf jeden Fall. Mhm. Render.com. Railway auch. Und für die bisschen mehr Oldschool-Leute Heroku. Ist der OG in dem Feld natürlich.
Das stimmt,
und auch immer noch ein Vorbild, auch wenn Heroku leider mittlerweile ziemlich tot ist. Ist aber immer noch ein Vorbild, finde ich, auch für uns.
Die Preise, wenn wir da ein bisschen drüber sprechen, die gehen bei euch los so ab 9 Euro. Was kriege ich da dafür und was ist so das teuerste Produkt?
Muss ich gerade selber mal schauen, was das teuerste ist. Aber es geht los bei 9 Euro. Und unser Prinzip ist eben, wir versuchen relativ einfaches Billing zu haben. Also wir machen nichts Usage-based. Oder soweit es geht, nichts Usage-based. Weil eben viele Kunden da wirklich gar keinen Bock drauf haben, dass sie nicht wissen, wie viel sie am Ende des Monats zahlen werden.
Ja.
Und so unser Prinzip ist, man zahlt für Ressourcen und kann dann auch so viel Services, also Container, drauf deployen, wie viel drauf passt. Also wenn man sich jetzt einen 1 Gigabyte Server mietet, dann kann man da, wenn es passt, auch 10 kleine statische Websites drauf hosten und es kostet immer noch 9 Euro.
Oder eine Java-App.
Ja, eine halbe Java-App wahrscheinlich. Also für 9 Euro kriegt man ein vCPU, 1 Gigabyte RAM und 20 Gigabyte Disk plus keinen Bandwidth-Charges. Also wir machen gar keinen Ingress. Jedes Mal, wir bauen ja immer deine Applikation. Also wenn du einen Git-Push machst, dann machen wir deinen Docker-Build im Prinzip. Dafür chargen wir auch nichts. Also du kannst auch 400.000 Mal im Monat von mir aus pushen. Das ist immer noch kostenlos. Und auch dieses ganze Kram so SSL, also Domains, HTTPS und so chargen wir auch nicht dafür. Gibt ja immer noch so ein paar Oldschool-Stratos und so, die dafür irgendwie Geld verlangen. Aber das ist Quatsch. Machen wir nicht.
Hat es jahrelang funktioniert, ja. Funktioniert wahrscheinlich weiter noch.
Ja, ich find's absurd. Aber ja. Und ich glaube, das teuerste, ich weiß gar nicht. Das teuerste ist auf jeden Fall Singapur bei uns, weil wir haben auch 5 Regionen. Und ich glaube, wenn man dann eine Datenbank in Singapur mietet, landet man auch bei 4.000 Euro im Monat. Okay. Aber das ist dann schon mit 200 Gigabyte RAM und 48 vCPU und so. Also das ist schon ordentlich dann.
Ja, okay. Jetzt wollte ich jetzt gerade fragen, was kosten, ab wann geht es bei den Managed Postgres-Instanzen los, wenn du jetzt gerade den Preisvergleich sowieso offen hast?
Euro 80, glaube ich, plus, also ohne Manager.
Okay, krass, ja. Das ist natürlich schon auf jeden Fall sehr cool. Wenn du jetzt so eure Kunden ein bisschen so anschaust, sind es dann eher Agenturen, Freelancer oder so, ja, AI, ich nenne es mal Vibe-Coder, auch wenn ich den Begriff eigentlich nicht mehr so mag, also Leute, die mit Cloud Code was bauen und dann schnell deployen wollen, oder sind es auch große dabei? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, also ich habe extra nochmal vorhin auch nachgeschaut in den Statistiken. wir haben viele eher kleine Kunden, also wir haben super viele Agenturen und so mittelständische Unternehmen. Mhm. Häufig auch wirklich welche, die vor 2 Jahren niemals Software geschrieben hätten. Oder auch welche, die zum Beispiel die keine DevOps-Erfahrung haben, also die zum ersten Mal jetzt auch irgendwas wirklich deployen, die da wirklich gar keine Erfahrung haben. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie die mit so einem Produkt umgehen.
Ja.
Aber auch sehr viele Freelancer und mittlerweile auch ein paar größere Firmen. Also wir haben jetzt auch, ich kann natürlich nicht genau sagen, wer das ist, aber ja, wir haben jetzt auch Firmen, die einen IPO gemacht haben und mehrere Milliarden Umsatz machen, aber dann natürlich immer nur kleine Teams, die kleine Sachen bei uns hosten. Ist dann nicht so, als ob die dann ihre Main-Applikation bei uns hosten. Das sind dann eher kleinere Sachen. Aber es sind
vor allem so... Auch irgendwo hinschieben, ist ja klar.
Ja, und das sind dann halt häufig auch, jetzt zum Beispiel der eine Kunde, der ist jetzt noch relativ neu, das ist ein super großes Unternehmen und da deployen jetzt halt die Sales-Abteilung, deployt bei uns Sachen. Und die haben wahrscheinlich...
Die Schatten-IT, das ist die bekannte Schatten-IT, die machen quasi mit Cloud Code sich eigene Tools und da sie die nicht auf die Main-Infrastruktur deployen dürfen, machen sie es halt bei euch und der Sales-Chef checkt seine Kreditkarte ein und sagt, ab geht's, oder? Ich weiß nicht.
Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich habe nie mit denen geredet. Ich weiß auch nicht immer genau, was alle Kunden machen, aber ich vermute mal, dass es so ungefähr abläuft.
So kenne ich es auf jeden Fall.
Ja, aber es ist auf jeden Fall schon noch auf einem kleineren Markt. Wenig jetzt wirklich so Privatpersonen, ist nicht super viel. Aber ja, dieses kleine Segment, absolut nicht Enterprise.
Ja, okay, verstehe. Das ist ja auch interessant. Und was sind so eure 3 beliebtesten Services dann, Workloads? Jetzt hast du heute Managed Postgres neu gestartet. Wird wahrscheinlich noch nicht so abgehen. Aber was ist so das, was die Menschen am häufigsten deployen? Du hast gesagt, eigene Apps dann.
Ja, eigene Apps. Bei Datenbanken ist es Postgres. Deswegen machen wir das dann auch. Also Postgres ist mit Abstand die meistbenutzteste Datenbank. Bei den Open Source Apps ist es immer noch N8N, das, was am meisten benutzt wird. Aber auch super viel so dieses AI-Tooling. Also wirklich viele MCP-Server werden deployed, dann Open Web UI, so dieses interne Tooling viel.
Aktualisiert ihr das dann auch für die Kunden automatisch? Also wenn ich jetzt ein Open Web UI deploye, müssen sie das ist ja N8N, das habe ich auch Sicherheitslücke letztes Jahr, da waren ein paar
auf dem... es ist schön. Also wir haben Templates, heißt du kannst quasi, wir haben vorkonfiguriert schon N8N, dass du halt da die Default-Settings schon einigermaßen gescheit hast. Aber wenn du das dann einmal deployed hast, dann ownst du das selber.
Okay.
Was fairerweise meistens dazu führt, dass Leute es nie updaten.
Ja.
Oder dass sie dann Latest Tech benutzen, was auch nicht immer so gut läuft. Aber ja. Aber also
nee, wir
machen da keinen Managed Service, vor allem wegen den Lizenzen. Also zum Beispiel bei N8N, dadurch, dass sie auch ein Cloud-Produkt haben, wir wollen ja nicht konkurrieren mit deren Cloud-Offering. Also natürlich konkurrieren wir mit denen, aber wir dürfen das nicht betiteln als, das ist
Managed. Das nicht als SaaS anbieten, ja.
Und sobald wir eben auch Updates automatisiert machen, dann rutscht das schon sehr in diese Managed-Richtung. Das wollen wir natürlich nicht.
Das heißt, die Kunden müssen das selber machen und dann hast du da nicht ein Problem, dass da viele so... Ja, shady Instanzen auf der Plattform laufen und du vielleicht hier und da eine Abuse-Meldung bekommst?
Also die BSI-Abuse-E-Mails kriegen wir täglich.
Ja.
Wir haben super viel rein investiert, dass wir erkennen, auch wenn Leute zum Beispiel gehackt werden. Weil das passiert schon sehr, sehr viel. Vor allem auch jetzt so mit diesen ganzen Vibe-Codern, in Anführungszeichen. Da geht schon einiges schief. Und wir haben auch so sehr viel Abuse, also auch viele Leute, die sich bei uns registrieren, um dann Kryptominer zu deployen.
Okay.
Das ist eh schon sehr viel. Also wir sind da schon relativ gut darin, auch so Sachen zu erkennen. Aber ja, ist ein dauerhafter Kampf.
Ja, okay. Wo kommen eure Kunden so her? Sind die hauptsächlich aus Europa, aus USA, Asien dann?
Laut Excel, 60% sind Europa.
Okay.
20% Amerika. Und dann der Rest, wir haben 5% Australien und dann noch so ein bisschen,
okay,
also dann verteilt. Aber auf jeden Fall der Großteil ist Europa.
Und zieht in Europa das Souveränitätsthema oder ist es eher so ein Geolocation, niedrige Latenz Ding oder ein, ich krieg was Gutes zum ordentlichen Preis und muss keine Hyperscaler-Rechnung zahlen? Was ist so dein Eindruck?
Ich glaube, so dieses Compliance-Thema ist bei uns nicht wirklich ein Compliance, sondern eher so ein Vertrauensding auch. Weil halt, wir sind klein und deutsch. So, wenn bei uns jemand im Support-Chat ankommt und Deutsch redet, dann antworten wir auch auf Deutsch. Und wir antworten. So, wenn man bei AWS im Support-Chat mit einer 10-Euro-Rechnung kommt, dann antworten die einem wahrscheinlich nie. Also ja. Ich glaube, so das ist ein großer Faktor bei uns. Plus natürlich, also ja, wir sind auch günstiger als AWS, Google Cloud und die Großen natürlich. Aber ist schon ein Thema. Also wir achten auch stark drauf, zum Beispiel in unserer DPA, nachdem wir täglich gefragt werden, sind nur noch europäische Anbieter zum Beispiel. Also wir haben da jetzt keine amerikanischen Unternehmen mehr darin. Natürlich sind wir haben immer noch Stripe und wir haben immer noch GitHub und so, da kommt man kaum drum rum. Aber in der DPA, zumindest wenn man in Europa deployt, steht da nichts mehr drin, was nicht europäisch ist.
Ja.
Also schon auch ein Faktor, aber jetzt, ich weiß nicht, es ist immer schwer zu sagen, wie groß das wirklich ist.
Ja.
Weil die kommen ja nicht mit der Deutschlandfrage ins Büro gerannt.
Medial ist es ja gerade relativ groß, das Thema, ne? Und jetzt haben wir spätestens seit letzter Woche mit der Fable-Abschaltung haben wir ja ein bisschen mal gemerkt, was passieren kann, glaube ich. Und dass man es auf jeden Fall, ich glaube, viele haben es bisher zu naiv betrachtet. Ne? Es gibt ja jetzt schon lange die Diskussion und dann gibt es dieses Souveränitätswashing mit so, na was weiß ich, pseudo-europäischen Angeboten von den Hyperscalern, egal wie die aussehen, meiner Meinung nach. Von daher ist es ja schön, wenn ihr dann von euch aus dann sagt, wir gehen halt da in diese Richtung und haben dann, was weiß ich, auch unser Analytics, CRM-Support-Tool, was weiß ich, nicht eben von einem amerikanischen SaaS, das dann auch wieder auf AWS läuft oder so. Von daher finde ich es sehr cool. Okay.
Aber es ist verdammt schwer.
Ja.
Also es ist wirklich schwer. Und ich weiß auch nicht, ob wir es jemals hinbekommen, dass alles europäisch ist.
Ja. Ah ja, ich glaube, man sollte es als Ziel haben, weil sonst passiert es auf jeden Fall nicht. Ne?
Ja.
Und dann kann man auch in Häppchen dahin arbeiten. Okay. Ja. Also, das ist ja interessant. Das heißt, du nimmst es nicht so wahr, dass die Menschen dann zu euch kommen, nur wegen dem Souveränitätsversprechen, sondern es ist eher so die Mischung.
Ja, ich glaube die Mischung.
Ja.
Ich glaube nicht nur. Okay. Ich glaube, das waren zumindest für die, ich glaube, dafür sind auch unsere Kunden zu klein, als dass das wirklich ein kritisches Thema ist. Weil die meisten haben ja auch dann keine wirklich rechtlichen Anforderungen, dass es jetzt wirklich in Europa sein muss, sondern es ist eher so ein, ich fühle mich unwohl damit, zu Recht wahrscheinlich.
Ja.
Aber ich glaube, das ist dann schon immer noch eine Mischung.
Und wie
viele scheiß Produkte.
Bekommt ihr zum Thema, die Rechnung muss korrekt sein, damit ich die bei meinem Steuerberater, das ist ja immer so der Witz der Amerikaner über die Deutschen, hast du das häufig?
Nee, dadurch, dass wir selber Deutsch sind, sind unsere Rechnungen, glaube ich, sehr korrekt.
Ja, das hilft auf jeden Fall.
aber ja, ist schon, wir hatten schon häufiger auch, dass man da irgendwie einen halber Cent zu viel war und dann auch.
Ja. Okay.
Ja, aber ich bin es ja gewöhnt. Ich mache das ja selber. Ich bin selber der Idiot, der dann immer ankommt und sagt, ich brauche die Rechnung.
Ja, du hast halt selber einen Steuerberater, der dich nervt. Von daher verstehe ich das. Okay. Ja. Was mich immer interessiert oder auch die Hörerinnen ist, wo sind so deine ersten 10 Kunden hergekommen? Kannst du das heute noch sagen? Heute ist auch wieder einfach, ein Produkt zu bauen, aber wo kriege ich die ersten 10 zahlenden Kunden her? Wie hat es bei euch damals geklappt?
Also es ist ein Unterschied mit zahlend und nicht zahlend, weil wir hatten sehr, sehr lange Kunden, aber nicht zahlende Kunden. Also würde ich nicht zählen jetzt als Kunde im Nachhinein, aber wir hatten sehr lange nicht zahlende User und ich kann mich nicht mehr wirklich an die ersten 10 erinnern, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, die kamen schon immer von bei uns, von unseren Blogposts. Also wir haben da kein crazy Cold Outreach gemacht oder irgendwas. Ich glaube, das war von Anfang an Blogposts bei uns.
Okay.
Blogposts. Und auch die ersten zahlenden, zehn waren ziemlich sicher über die gleichen Blogposts. Also wir haben dann nicht ist irgendwie auf LinkedIn alle Leute angeschrieben oder sowas.
Okay. Und auch kein Outreach gemacht oder so.
So ein bisschen auf Reddit, aber ich würde mich wundern, wenn ich mehr als 5 Leute angeschrieben habe.
Ja. Okay. Ja, ich verstehe. Und der Schritt von den 10 zu den 100 Zahlenden, kannst du da ein bisschen was zeigen dazu oder erzählen? Oder war das auch das gleiche Thema?
Das war ultra zäh auf jeden Fall. Also ich weiß noch, ich glaube, für den ersten zahlenden Kunden haben wir wirklich ewig gebraucht. Und dann war es bis zu dieser NNN-Phase auch wirklich sehr linear. Also wir haben,
okay.
Ich glaube, wir hatten so eine Phase, da haben wir so 1 bis 2 zahlende Kunden in der Woche bekommen. Also wirklich so sehr, sehr langsam. Aber das ging auch über
Blogposts. Da muss man durchhalten. Ja, da muss man
durchhalten. Ja, aber das war auch über Blogposts. Aber es war halt auch dadurch, dass es unser so ein Nebending war, haben wir uns trotzdem gefreut. Also wir hatten ja auch keinen wirklichen Druck da, dass wir jetzt unbedingt, wir hatten keine Investoren oder keinen großartigen Druck, dass das jetzt super groß wachsen muss plötzlich.
Aber Kosten habt ihr ja trotzdem selber gehabt. Von daher muss es ja irgendwann schon funktionieren dann.
Ja, aber wir waren eigentlich schon ziemlich früh, also abgesehen unserer Arbeitszeit, waren wir schon ziemlich früh in dem Sinne profitabel. Also wir hatten sehr wenig Kosten, so Fixkosten zumindest. Also jeder Kunde war eigentlich immer profitabel.
Rechnen. Ja. Du hast mir im Vorgespräch ein bisschen erzählt, dass du auf dev.to 130 oder mehr Artikel geschrieben hast. Das ist ja auch schon krass und dort hast du 50.000 Follower. Ich verlinke auf jeden Fall dein Profil da. Hast du darüber, ich hatte mir das auch vor längerem oder habe es häufiger in meinem Newsletter erwähnt, Kat, aber jetzt in letzter Zeit nicht mehr so. Du erzählst mir bestimmt auch gleich, warum. Hat das funktioniert als Marketing- und Kundengewinnungsmaßnahme? Ja. War das so beabsichtigt?
Ja, das war, was ich meinte mit Blogposts. Also wir haben Blogposts sehr, sehr lange gar nicht auf unserer Webseite gepublished, sondern auf dev.to, was so eine Entwickler-Blog-Plattform ist. Und das Schöne bei dev.to war vor allem, dass das halt sehr, man musste nicht spezifisch auf einen Blog von jemandem gehen, wie das vielleicht bei Substack oder bei Hashnote, glaube ich, gibt es ja auch ist, sondern man geht auf dev.to und sieht dann Blogposts, die einem vorgeschlagen werden. Und dadurch kriegt man eben auch, oder hat man zumindest früher auch Views bekommen, wenn man eben 0 Follower hatte. Und was auch damals, jetzt vor 1 bis 2 Jahren, noch richtig groß war, war, dass auch Google die richtig gerne aufgesammelt hat und dann in Google News vorgeschlagen hat. Und wenn man da Glück hatte, dann hat das so einen viralen Loop auch immer mal wieder bekommen und man hat richtig viele Views auf so einem sehr basic Blogpost bekommen. Das war unser Hauptmarketingkanal.
Krass, okay. Das ist heute nicht mehr so.
Nee, das ist jetzt komplett abgestorben. Also so, ich weiß jetzt nicht genau seit wann, aber ich würde mal sagen, seit
Google an Reddit Lizenzen bezahlt wahrscheinlich. Dann müssen sie das auch besser in der Suche bewerten.
Ich würde sagen, so seit Mitte letzten Jahres geht's bergab und man kriegt wirklich keine Views mehr. Es ist wirklich ziemlich tot. Was schade ist, es war eine coole Plattform, aber die wurde auch komplett überschwemmt natürlich von vollautomatisiertem LLM-Spam.
Ja.
Aber dev.to war auch ein Volumen-Game. Also so bei dev.to haben so viele Blogposts veröffentlicht. Also ich sehe hier 160 und Lukas hat auch noch welche veröffentlicht. Also es war nicht nur alles auf meinem Account.
Ja.
Und davon war halt auch immer, die meisten waren natürlich komplette Luschen. Also so, die haben gar keine Views gemacht, aber dann gab es immer mal ein paar, die richtig viele gemacht haben. Also richtig viele sind so 100.000 Views oder sowas auf dem Blogpost.
Was war das zum Beispiel? Hast du irgendwie was geschrieben über Stop Using AWS? Game hast du, glaube ich. Ja. Also so provokante Stücke oder Cloud Computing is broken. Das sind so die, die ich gefunden habe.
Ja, was aber lustig ist, weil diese richtig provokanten waren mir auch immer bewusst, die sind ultra provokant geschrieben. Also das ist auch immer natürlich komplett überspitzt gewesen. Die haben aber ziemlich gut converted, weil wenn man zum Beispiel Stop Using AWS, ich wurde auf von 50% der Leuten wurde ich halt wirklich nur beleidigt, dass ich der dümmste Idiot aller Zeiten bin. Aber die anderen 50% haben mir halt zugestimmt. Und die anderen 50% waren genau unsere Zielgruppe. Und die Leute, die mich in den Kommentaren die ganze Zeit beleidigt haben, haben es halt auch geteilt und dann nur weiterhin geboostet. Und das war es mir dann auch wert, dass ich da die ganze Zeit beleidigt werde.
Ja.
mein Lieblingsding war auch mit dem AWS-Post, wurde ich in irgendeinen AWS-Newsletter bin ich reingekommen. Und da hat irgendeiner kommentiert wie, this dude has clearly no idea what he's talking about. Und es war einer der besten Blogposts für uns, was Conversions anging.
Also war nicht der last week in AWS hier, Corey Quinn, kennst du den?
Nee, Corey Quinn, nee, es war ein anderes, war von irgendeinem AWS Serverless Hero oder so.
Okay. Ja, aber there's no bad publicity, sozusagen.
Aber das funktioniert jetzt auch nicht mehr. Nee, keine Ahnung. Also ich wird auch irgendwann langweilig, wenn man zum fünften Mal irgendwie den gleichen Blogpost schreibt. Aber da waren auch super viele wirklich so Tutorial-Blogposts, die auch sehr, sehr gut waren für uns. Also auch so richtig basic Blogposts, wie man Next.js in einen Docker-Container packt. Okay. Hat bei uns richtig, richtig viel gemacht zum Beispiel.
Ah ja, vielleicht kannst du mir mal die Top 3 oder sowas nachher schicken, dann packe ich die mit in die Shownotes, ist glaube ich auch interessant zu lesen. Dann, jetzt haben wir ja ein bisschen drüber gesprochen. Wenn das jetzt heute nicht mehr funktioniert, wohin bist du umgezogen?
Jetzt auf unseren eigenen Blog und dann so normales SEO, was auch super viel LLMs natürlich ist, weil die LLMs lesen auch die gleichen Blogposts und schlagen das dann vor, ist nur sehr, sehr schwer zu tracken für uns. Also wir haben eine sehr große Summe an Visitern, wo wir keine Ahnung haben, wo sie herkommen, aber immer wenn ich sie frage, sagen sie ChatGPT. Okay. Also es ist schon SEO, also wir schreiben Blogposts, aber ich glaube, ein Großteil davon kommt dann von LLMs.
Was ist mit Reddit? Habt ihr euch das mal angeschaut oder wäre es ja auch parallel deine DevTO-Themen da bei Reddit posten können? Oder ja, hätte das da nicht funktioniert? Hast du es mal probiert?
Nicht so wirklich. Ich war auch nie so wirklich super aktiv auf Reddit. Ich verstehe auch nicht wirklich, wie Reddit funktioniert. Vielleicht hätte ich das machen sollen. Aber war bei uns auch immer so ein bisschen das Ding, wir sind beide, also Lukas und ich sind beide keine Marketing-Leute. Und wenn wir irgendeinen Grund gefunden haben, um nicht Marketing zu machen, dann haben wir den Grund genommen und was anderes lieber gemacht. Also ich glaube, wir haben viele Marketing-Möglichkeiten.
Mal was Neues für ITler, das so zu machen, ja.
Hätten wir wahrscheinlich machen sollen. Haben wir aber nicht wirklich.
Ja. Du hast jetzt auch, ich glaube, ich habe es sogar auf LinkedIn Content von dir gesehen. Das probierst du gerade auch ein bisschen aus, habe ich so das Gefühl. Wie funktioniert das für dich?
Weiß ich noch nicht, ist noch zu früh. Ist auch so ein Ding, ich finde LinkedIn auch ganz eine ganz komische Plattform. aber ich probiere gerade ganz viele verschiedene Sachen aus und gucke, was irgendwie so als nächstes vielleicht funktionieren kann. Aber LinkedIn ist noch zu früh. Ich habe da jetzt irgendwie mal versucht, so einen Blogpost zu veröffentlichen. Der hat ein paar Views bekommen, aber jetzt auch nicht super viel. Aber ich glaube, es ist noch viel zu früh. Ich muss wahrscheinlich auch da 20 Blogposts erstmal veröffentlichen, bis ich da irgendwie was drüber sagen kann.
Ja.
Ich meine, ich habe bei DevTO auch 100 veröffentlicht, bis ich dazu irgendwie sagen konnte, ja, okay, es hat funktioniert.
Ja, 100 ist immer eine Menge. Also ich schreibe einen Newsletter, der kommt sonntags per Mail und montags verspätet auf LinkedIn und ich versuche immer die Leute, also über LinkedIn-Newsletter-Funktionalität, die gibt es ja auch, die hat relativ viele Impressions im Vergleich zu den Interaktionen, also das pushen die schon das Thema, aber du hast halt das Problem, du kommst an die Subscriber halt nicht ran, du kannst sie nicht exportieren oder woanders mitnehmen, das heißt, du bist da dann gefangen und kriegst die auch nicht drüber, also durch den Hi, du kriegst einen Tag vorher per E-Mail, das juckt die nicht, ne? Aber sind mittlerweile jetzt mehr bei LinkedIn wie rein per Mail, vielleicht auch, weil RSS hat zugenommen wieder, habe ich so gemerkt, aber die Leute wollen nicht mehr überall ihre E-Mail reinklimpern. Auf der anderen Seite, ich lese, glaube ich, mehr Newsletter als früher, weil ich keinen Bock mehr auf die ganzen Social-Media-Plattformen habe. Ja. Aber ja, würde mich auch mal interessieren. Du liest weniger?
Ja, weil es zu viel Scheiße irgendwie. Ja, aber ich glaube, Marketing
danke,
wird...
Danke für die Wertschätzung für meinen Newsletter jetzt hier.
ich habe gestern ja gesagt, deinen lese ich tatsächlich. Ja.
Okay, stimmt, hast du gesagt.
Ist wirklich der einzige, glaube ich, den ich aktuell lese. Aber ich glaube auch, Marketing wird einfach immer schwerer, weil halt einfach Aufmerksamkeit zu bekommen ist, glaube ich, sehr, sehr schwer.
Und habt ihr Paid-Kanäle mal ausprobiert? Also was weiß ich, Performance-Marketing, nach was sucht man da? Mhm. Habt ihr das mal probiert? Google Ads oder sogar im Meta-Netzwerk mal was geschaltet?
Haben wir. Habe ich nicht, also es hat Lukas gemacht, kann ich so super viel dazu sagen, aber es ist schwer, vor allem, weil man da auch mit den Amerikanern competet, die halt VC-funded sind und Geld zum Verbrennen haben. Und wenn wir dann ein Jahr lang warten müssen, bis wir den Kunden wieder, also bis wir das Geld wieder drin haben von der Conversion, ist, glaube ich, und ist relativ schwer unsere Stärke. Also ich glaube, jemand, der das wahrscheinlich richtig gut kann, könnte es wahrscheinlich hinbekommen, aber für uns ist es halt auch schwer, weil wir einfach keine Ahnung davon haben. Also wir haben es mal ausprobiert, wir haben Reddit ausprobiert, hat auch Signups gebracht, aber ich glaube, war jetzt nicht krass von Conversions her.
Da habe ich über LinkedIn jetzt ein Angebot bekommen, Werbung auf Reddit zu schalten. Mhm. Ich glaube auch irgendwie so $1,000 für $1,000 schalten und $1,000 extra bekommen oder so.
Ja, ja.
Das habe ich jetzt auch noch nie gehabt. Also frag mich, ob die jetzt gerade auch da Probleme haben oder woher so eine Aktion dann kommt.
Ja, Reddit wir haben Reddit und Google gemacht.
Ja, okay. Was ist mit YouTube? Hast du, also ich hatte mal hier vor einigen Folgen Kaffeemacher im Podcast, komplett anderes Thema, geht es um Educational Content rund um Kaffee, Kaffeemaschinen, wie stelle ich die richtig ein, wie mache ich einen guten Kaffee mit der Maschine ABC, und die machen komplett kein Paid Advertising und der meiste Traffic kommt über ihren mittlerweile, ich glaube, 140.000, 150.000 Subscriber YouTube-Kanal auf ihren Shop, wo sie einen Kaffee verkaufen oder Kaffeeschule, oder haben eben da jetzt auch so ein Standing für Kaffee-Know-how als Kaffeelehrer, Kaffee-Coach, keine Ahnung, wie man es sagen kann, beim Thema Educational Content. Das funktioniert bei denen sehr gut. Mhm. Offensichtlich hast du mal überlegt, dann so Videos auf YouTube zu machen. Habt ihr das mal probiert?
Lukas hat das relativ viel schon ausprobiert. Also wir haben schon eine Menge Videos. Was da ganz interessant war, ist natürlich auch richtiger Aufwand. Also Videos machen ist auch schon, glaube ich, ziemlich schwer. Also im Vergleich zu Blogposts ist ziemlich schwer und aufwendig. Was da interessant war, die haben jetzt nicht super viel Aufrufe alle gemacht, aber die haben sehr gut converted bei uns. Also wir haben relativ, dann irgendwie, keine Ahnung, teilweise ein Video mit irgendwie 50 Views, aber trotzdem 2 bezahlende Kunden bekommen.
Boah.
Ist eine gute Conversion Rate.
Ja, ja. Der soll mir woanders.
Aber da reicht halt auch die Masse wahrscheinlich am Ende nicht.
Ja.
Haben wir ausprobiert, aber wir probieren gerade wirklich noch irgendwie alles so ein bisschen aus.
Okay. Ja, aber ist ja auch ganz cool, wenn ihr da so agil seid.
Ja, außer Blogposts. Wir schreiben immer noch eine Menge Blogposts und das funktioniert auch weiterhin. Aber ist auch die Frage, wie lange noch.
Ja, das wird auch immer mehr gefühlt, das ist klar. Wie sieht euer eigener Tech-Stack so ein bisschen aus? Kannst du da ein bisschen einen Einblick geben? Wo deployt ihr eure Sachen? Was baut ihr selber? Was nutzt ihr Open Source? Kannst du ein bisschen uns erzählen, wie das aussieht?
Ja, also ich kann vor allem von der Infrastrukturseite erzählen, weil ich die ganzen Infra-Kram mache. Also so alles, was User-Facing ist, bin ich relativ raus. Also das Frontend fasse ich nicht an. Ich weiß, dass es Nuxt ist, aber mein letzter Commit in diese Codebase war ein Blogpost, also da fasse ich nichts mehr an. Und man muss immer ein bisschen unterscheiden, weil wir haben einmal natürlich unsere eigene Infrastruktur, also so unsere eigene Control Plane, unser Dashboard, unsere API, bla bla bla, und dann die Kundeninfrastruktur, und das ist schon sehr getrennt natürlich. Ich weiß nicht, was dich mehr interessiert. Unser eigener Kram oder so?
Fangen wir mal unten an, bei welchen Providern holt ihr, also läuft auf Hardware oder?
Okay, wir mieten Bare Metal an. In Deutschland und Finnland ist es momentan hauptsächlich Hetzner. Reden wir, glaube ich, auch noch nachher über den Price Increase.
Ja.
und dann in Singapur und dann sind wir noch in Ashburn und Seattle, haben wir dann Data Packet und Latitude. Das sind auch so Bare Metal Provider. Die sind spezialisiert auf Bare Metal. Also die machen eigentlich nicht, also doch mittlerweile machen sie auch noch anderen Kram, aber das sind so wirklich Bare Metal Provider.
Okay, also Latitude kann ich sogar, eine andere nicht tatsächlich, aber ja.
Data Packet ist auch ganz cool. Die haben auch sehr, sehr viele Locations. Ziemlich gute Hardware. Es ist nicht so bekannt, aber kann ich empfehlen.
Okay.
Man kann auch mit denen reden, was ich immer sehr schön finde. Auch wenn man noch relativ klein ist, dann sind die sehr ansprechbar.
Okay.
Nicht so wie jetzt. Ne? Wir mieten Bare Metal an und haben dann unsere eigene VM-Plattform, wo dann die VMs für unsere Kunden drauflaufen. Okay. Und da haben wir sehr, sehr viel selber gebaut. Also wir benutzen nicht, beziehungsweise, also die VM-Plattform habe ich alleine gebaut, weil Lukas eben das nicht wirklich anfasst. Da rennt er weg. Also ich renne bei Frontend-Sachen weg, er rennt bei, sobald es irgendwie das Wort Kernel irgendwo droppt, dann rennt er weg. Aber da haben wir relativ viel selber gebaut, weil eben was existiert relativ, vielleicht nicht so der Fan von, was so existiert. Heißt, wir haben unsere eigene VM-Plattform gebaut, also kein Proxmox oder sowas, sondern ist auf Cloud-Hypervisor basiert. Vielleicht kennst du Firecracker?
Ja.
Von AWS. Cloud-Hypervisor ist mehr oder weniger basiert auf Firecracker, aber von Intel und Microsoft statt von Amazon. Okay. Also so kommt aus der gleichen Richtung, teilt sich auch sehr viel Code, aber hat ein bisschen andere Philosophie, ein bisschen mehr in Long-Running Workloads, also dieses super stateless, wofür Firecracker vor allem optimiert ist. Und haben dann in den VMs, also die VMs sind die Isolierungsgrenzen von den einzelnen Usern. Und in den VMs läuft dann unser eigener Container Orchestrator. Also auch kein Kubernetes, wofür ich immer sehr viel, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, sehr viel Kritik bekomme, dass wir kein Kubernetes benutzen, aber wir haben uns einen eigenen Container Orchestrator, weil wir eben dann Sachen machen können, die wir mit Kubernetes nicht so einfach hinbekommen würden wahrscheinlich.
Ja, und du viele Sachen von Kubernetes wahrscheinlich gar nicht brauchst für euren
Stack. Ja. Das ist, also es ist vor allem, ist halt, ich habe gar kein Problem mit Kubernetes, aber es ist halt für uns ein Use Case auch einfach extrem bloated. Der Overhead davon wäre massiv und ich glaube auch, zumindest die Leute, die ich kenne, die sehr, sehr große Kubernetes-Cluster laufen lassen, haben auch nicht unbedingt viel Spaß daran.
Immer eine andere Cloud-Kostenrechnung.
Ja.
Okay. Du hast die Hetzner-Preiserhöhung, ich habe jetzt ja am Wochenende im Newsletter haben, ne? Die war jetzt am 15. Juni, also gestern Morgen. Und teilweise war es ja schon der Knaller. Ne? Also ich verlinke auf jeden Fall was verlinke ich denn am besten? Der Newsletter kommt ja erst am Wochenende raus. Also ich verlinke einen heißen Artikel wahrscheinlich im Podcast, könnt ihr euch anschauen. Bei den VMs ist so, dass die 30 bis teilweise 150% teurer geworden sind. Hardware ist auch teurer geworden, wurde ein Stück standardisiert. Man kann es nicht mehr so zusammenstecken wie früher. Teilweise sind die Setup-Fees hochgegangen oder auch runter, je nachdem, was man bestellt. Hau das jetzt teilweise auch ganz schön rein. Ja, im Hetzner Forum wurde es natürlich wild diskutiert, vor allem die Art und Weise, wie man es gemacht hat, weil man halt gesagt hat, es gibt eine Preiserhöhung, aber ohne zu sagen, was genau. Und teilweise ist jetzt auch auf Hacker News, habe ich gesehen, gibt es halt schon krasse Kommentare, weil halt jetzt die Konkurrenten alle nicht so erhöht haben. Auf der anderen Seite waren die auch nicht so günstig wie Hetzner. Also gibt es, glaube ich, aber keine 5 € VM mehr oder sowas, was es mal gab. Wie ist so dein Take? Müsst ihr neu kalkulieren? Die Bestandshardware ist ja, glaube ich, jetzt nicht betroffen, aber wenn du jetzt nachbestellst, dann schon?
Also erstmal, wir mussten auch gerade erst einen Price Increase machen, weil wirklich überall Preise hochgegangen sind. Also es ist auch nicht nur auf Hetzer limitiert. Ne? Das ist wirklich, bei allen gehen Preise hoch und ja auch gerechtfertigt. Also ich glaube auch nicht, dass das jetzt ein Rugpull von Hetzer irgendwie ist, da Kunden abzuziehen. Also ändert schon unsere Preiskalkulation natürlich, aber wir benutzen ja nicht die Hetzner VMs, die ja vor allem davon krass betroffen sind. Ja. Und wir sind auch ziemlich unabhängig eigentlich von Hetzner. Also wenn das irgendjemand hört und der macht gut uns ein gutes Bare Metal Angebot, wir sind da ziemlich flexibel zu wem wir gehen. Also wir sind eh schon bei 3 verschiedenen Providern. Deswegen machen wir da jetzt nicht so die Riesensorgen.
Kannst du die Workload dann einfach rüberziehen? Also wie funktioniert das? Du hast ja, wenn jetzt jemand da ein Postgres bucht, da laufen 100 GB drauf, dann musst du dir ja erstmal, gibt es da eine Downtime für den Umzug? Wie macht das sowas dann?
Also das Schöne ist, dadurch, dass wir vor allem viele kleine Kunden haben, sind auch die meisten Workloads sehr klein. Also wir haben ein Großteil von den Workloads sind wirklich winzig. Also die haben vielleicht ein paar Gigabyte an Daten. Und das kann man vor allem mit moderner Hardware halt schon wirklich ziemlich easy migrieren. Auch so, dass es quasi live ist. Man muss ja auch nicht, also vor allem, es gibt ja, wir machen quasi Live-Migrationen. Wir sind noch nicht wirklich bei Live-Migrationen angekommen, aber bei fast live. Heißt, wir machen auch so Sachen wie, dass wir ein Pre-Copy machen und dann nur den Diff von den letzten paar Minuten dann noch rüberziehen müssen. Und dann geht das schon sehr flott. Also wenn wir so zwischen Servern migrieren müssen, dann geht das meistens in ein paar Sekunden.
Cool.
Hoffentlich irgendwann auch wirklich mit Zero Downtime, aber von ein paar Sekunden auf wirklich Zero zu gehen, ist sehr viel Arbeit.
Das ist dann immer auch die Frage, ob das eure Kunden erwarten dann bei dem
Ja, Und dann kommt man wirklich in so einen Bereich, wo man unglaublich viel Zeit rein investieren muss und das ist dann sehr finicky und dann kann auch viel schief gehen. Aber wir sind da schon im Sekundenbereich, um zwischen Maschinen zu migrieren, davon ausgegangen, dass sie jetzt nicht das eine in Singapur und das andere in Deutschland ist.
Ja, okay.
Also das ist jetzt nicht so das Riesenproblem.
Müsst ihr eure Preisanpassung jetzt nochmal anpassen oder habt ihr schon, passt es mit der Hetzner-Ankündigung oder ziehst du dann eher um? Okay.
Ich hoffe, es passt. Ich hasse Price Increases. Also ja. Ich hoffe, es passt. Aber bei den Dedicated ist es ganz so schlimm wie bei den VMs zumindest. Ist schon schlimm.
Ja.
Aber ich hätte lieber die höheren Setup-Fees behalten, als die monatlichen Preise, um ehrlich zu sein.
Okay, ja.
Und was bei uns auch, glaube ich, ein bisschen wehtut, aber da bin ich mir auch noch nicht 100% sicher, ist, dass man es nicht mehr konfigurieren kann. Weil wir haben schon immer ein bisschen komische Konfigurationen von unseren Servern. Und da weiß ich nicht, ob die noch funktionieren.
Es gibt jetzt deutlich weniger Flexibilität, aber es gibt so vorgefertigte Typen. Und je nachdem, wenn du dann viele Disks brauchst, ist, glaube ich, auch die Setup-Fee dann wieder höher. Also musst du mal reinschauen.
Aber sonst, wenn es halt mit Hetzzahlen nicht mehr wird, dann müssen wir halt woanders. Aber lieber
wir
nicht.
Haben eure
Lieber nicht.
Okay. Wie haben eure Kunden auf die Preisanpassung, wie hoch war die ungefähr und wie haben die drauf reagiert? Wie habt ihr das verpackt?
Die war schon ordentlich bei uns. Wir haben versucht, das ein bisschen zu verpacken, weil wir hatten davor immer nur einen stündlichen Preis. Also wir haben immer nur am Ende des Monats geguckt, wie lange ein Server gelaufen ist und dann haben wir pro Stunde berechnet. Und wir haben jetzt auch noch monatliche und jährliche Preise und haben dadurch, dass wir dann sagen, okay, wenn du committest, dann geht dein Preis quasi wieder ein bisschen runter, haben wir versucht, das ein bisschen zu dämpfen und wir haben noch einen kleineren Server eingeführt.
Okay.
Also zum Beispiel diesen einen vCPU 1 GB RAM-Server, den hatten wir gar nicht vor 2 Monaten. Den haben wir jetzt extra eingeführt, damit wir die 9 Euro beibehalten können. Also es war tatsächlich der nächst höhere Preis, war davor der 9 Euro Preis.
Da habt ihr jetzt noch was voraus, ne? Weil die haben jetzt gerade bei den VMs in meinen Augen, haben sie schon einen Bock ein bisschen geschossen, dadurch, dass sie sowas nicht gemacht haben. Ne? Muss dann auch immer CPU und RAM mit hochskalieren. Und klar, RAM ist aktuell auch teuer. Manchmal brauche ich aber den RAM gar nicht, sondern ich brauche die CPUs oder ich brauche den RAM und die CPUs nicht. Ne? Also da haben die zu, ja, in meinen Augen ein zu starres Angebot, was jetzt halt auch dann echt reinhaut, dann auch mit den lokalen SSDs, die anbieten, was du dann, keine Ahnung, bist du 600 GB Disk Space, brauchst du aber gar nicht, ne? Oder was weiß ich. Das ist jetzt ein bisschen krude und dadurch kommen halt die Preise zustande.
Ja, das haben wir auch extra deswegen entkoppelt. Also wir hatten davor das gleiche System wie Hetzner, dass wenn ich doppelt so viel vCPU haben wollte, dann hatte ich auch doppelt so viel Disk.
Ja.
Das haben wir jetzt auch gemacht, dass es entkoppelt ist, weil es halt einfach Quatsch ist. Vor allem, weil SSD und NVMe-Preise vor allem sind hier genauso durch die Decke gegangen.
Ja.
Wir haben. Das ist, dann zahlt man halt für Sachen, die man eigentlich gar nicht haben will.
Ja. Wenn ich richtig geschaut habe, gibt es einen Sliplane MCP-Server, kann ich mit meinen Klo direkt reinhängen und dann direkt bei euch deployen. Und hast du das selber gebaut? War das ein Hexenwerk? Ist das was, was du konkret auch sehen kannst, was dann auch benutzt wird? Ist das eine Spielerei? Wolltest du einfach wissen, wie es geht? Oder ist es wirklich ein Feature, was gut ankommt?
Es ist wirklich ein Feature und der ist auch Open Source. Also da kannst du sogar gucken, wie leicht das war. Das ist nämlich irgendwie, ich glaube, 30 Zeilen Code.
Okay.
Weil das mappt, wir haben schon eine öffentliche API. Und dieser MCP-Server mappt einfach unser Open API-Spec zu Tools. Also das ist jetzt nicht irgendwie custom geschrieben und der wird auch automatisch geupdatet. Wenn ich die API update, dann pullt er sich automatisch das Spec und ist immer geupdatet. Und man benutzt auch die gleichen API-Keys. Also es ist wirklich kein Hexenwerk. Das war, glaube ich, das einfachste Feature, was ich in den letzten Jahr gebaut habe. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir den released haben, um ehrlich zu sein. Der wird benutzt. Wir haben tatsächlich ein paar User, die nie in unser Dashboard gehen, sondern die nur diesen MCP-Server benutzen.
Ah, okay.
Ich habe letztens mit einem Kunden, der mich hier im gleichen Büro sitzt, wollte ich ihm was im Dashboard zeigen und habe ihm gesagt, ja, geh mal irgendwie auf die Service-Logs. Und er war so, wie komme ich zu den Service-Logs, weil er einfach nie dieses Dashboard benutzt hat, sondern immer nur den MCP-Server. Also
auch
schon
cool.
Wird viel benutzt. Natürlich eher von den Leuten, die jetzt nicht so, die vor 2 Jahren wahrscheinlich nicht Software geschrieben hätten.
Ihr nutzt ja auch, glaube ich, selber zum zur Operations von der Firma viel N8N und AI Agents. Kannst du mal ein, zwei Beispiel-Workflows nennen, wo es dir, keine Ahnung, ja, wo es euch erlaubt, die Firma zu skalieren, ohne Personal einzustellen?
Also einmal bei unserem Support ist nicht perfekt, aber wir haben jetzt so eine Chatbox, wo man mit uns chatten kann. Wir haben jetzt so quasi so ein First-Level-AI-Bot, der aber auch eskalieren kann. Heißt, wenn man da irgendwas reinschreibt und man ist offensichtlich sehr aggressiv, dann wird man automatisch eskaliert zu einem Menschen, damit man da nicht in so einen sehr schlimmen Chat reinkommt. Aber wenn man da zum Beispiel so eine sehr basic Frage hat, wie kann ich das und das deployen, dann hat er schon genug Kontext über Sliplane und kann einem da schon ein bisschen helfen. Das hilft wirklich enorm. Allein so ein bisschen so dieses Volumen an Support-Requests ein bisschen abzufangen, ist schon sehr hilfreich. Den wollen wir aber auch noch ein bisschen verbessern, dass der dann auch wirklich Kontext vom User reinbekommt. Weil momentan hat er keine Ahnung, wer der User ist wirklich. Der hat im Prinzip ein bisschen was im Kontext und kann dann Fragen beantworten. Aber das wollen wir noch besser machen, dass er auch sehen kann, was der User macht. Und dann haben wir auch so ein bisschen bei der Fraud Detection und so machen wir auch relativ viel mit LLMs. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, bei uns wird auch relativ viel Scheiße deployed, also so Kryptominer und so Zeug.
Hast du, glaube ich, auch einen Artikel geschrieben, oder? If there's free compute, there's
abuse oder so. Ja, ich habe schon ein paar Talks darüber auch gehalten, weil das ein ziemlich cooles Thema ist, finde ich. Da machen wir auch einiges mit lokalen LLMs, damit ich eben den Code nicht zu OpenAI schicke.
Und wenn du selber Code schreibst, nutzt du da Claude oder OpenAI oder was ist so dein, wie schreibst du Code noch selber oder ist es mittlerweile alles KI?
Ändert sich alle zwei Wochen, aber gerade bin ich bei Codex angekommen. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil die Sachen, die ich vor allem baue, sind immer noch sehr, sehr schwer mit LLMs zu bauen. Also so diese Architekturentscheidung und so würde ich niemals, nicht mal dem Besten, würde ich nicht mal Fable zutrauen, irgendwas zu machen, weil es halt wirklich, vor allem was so Trade-offs angeht und auch Produktentscheidung ist wirklich einfach noch nicht drin. Aber für so wirklich einen Großteil von der Implementierung kam schon sehr, sehr viel. Ich brauche aber noch nicht mehrere Subscriptions. Also mir reicht noch die 100€ Codex-Subscription und ich hätte nicht die Limits wirklich. Aber es ist schon sehr, sehr viel LLMs natürlich.
Codex heute von SpaceX gekauft übrigens, ne? Also ich glaube
Cursor.
Cursor, ach so scheiße, hast du recht, ja. Hast du Cursor genutzt?
Ganz am Anfang, aber nicht mehr so. Ich benutze Z als Editor und ich mag Cursor nicht. Ich mag VS Code nicht so. Deswegen ich habe Lust, Cursor zu benutzen. Aber also ja, schon sehr, sehr, sehr viel LLMs. Abdenken muss ich leider immer noch.
Ja, das ist ja auch gut so, sonst rosten wir auch ein, das ist auch nicht gut, glaube ich.
Ja, aber vor allem auch für so Kundensetups, weil wir kriegen ja schon wirklich jeden Tag eine Menge an Sachen an den Kopf geschmissen, womit ich mich davor noch nie beschäftigt habe. Ja. Dann kommen die irgendwie mit komischen Error-Messages von deren Stack an und denken, wir sind das Problem und dann kann ich denen aber relativ schnell da beim Debuggen helfen. Für sowas ist das schon enorm. Oder durch Mengen an Traces und Logs durchgehen, ist halt krass.
Du hast ein bisschen erzählt, wie ihr euch eure Themen schon aufteilt. Also du machst Infra-Backend, Reliability-Kram, Lukas macht Frontend. Habt ihr im Firmensetup her, ist eine GmbH, habt ihr 50-50? Wo ist euer Standort? Und arbeitet ihr eigentlich im Büro zusammen oder ist es remote?
Wir sind 50-50 und sind gerade am Umfirmieren. Hoffentlich bald dann eine UG beziehungsweise GmbH, mal schauen, was das wird. Aber wir sind in Berlin, aber remote. Also ich sitze in Karlsruhe.
Ja.
Werkstudentin ist auch in Karlsruhe, aber Lukas ist in Berlin. Aber wir treffen uns relativ häufig und arbeiten dann halt zusammen.
In der Mitte dann oder kommst du nach Berlin oder eher nach Karlsruhe? Unterschiedlich.
Abwechselnd. Also mal bin ich in Berlin, dann eher mal hier und dann machen wir häufig einfach eine Woche lang Hackathon, programmieren eine Woche lang durch, schlafen nicht und dann gibt es einen Product Release danach.
Und dann gibt es Managed Postgres, verstanden.
So entsteht sowas.
Ja. Was tut ihr? Also kannst du irgendwie was Konkretes empfehlen? Wie so formuliere ich das, dass ihr, obwohl ihr so ein kleines Team seid, nach außen hin nicht so wahrgenommen werdet? Ist das einfach so passiert oder Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die ihr da unternommen habt, oder ist es einfach so alles passiert?
Ein sehr großer Footer in der Webseite ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, es ist schon wichtig, vor allem bei uns, dass wir nicht zu klein wirken, weil das ist auch häufig nicht gut. Also das hatte ich ja auch gestern schon gesagt, ich glaube, viele Kunden wären nicht bei uns, wenn sie wüssten, dass wir nur zwei Leute sind, beziehungsweise drei. Und wir versuchen natürlich schon seriös zu sein, weil man will ja schon, dass eine Cloud-Hosting-Plattform auch irgendwie ein seriöses Bild abliefert. Also so, das ist nicht der Ort, wo du irgendwie nach Persönlichkeit gehst, glaube ich. Oder wenn, dann hast du wahrscheinlich eine schlechte Entscheidung getroffen in deinem Tech-Stack.
Aber im Support-Chat sehe ich da, dass du der Co-Founder bist. Also, da steht da nur dran, Jonas, oder?
Da steht Jonas, und wenn du dann googelst, dann findest du es natürlich. Ja. Aber die meisten wissen das. Also dann kommt ja auch immer, was auch lustig ist, wenn ein User zweimal einen Support-Chat öffnet und dann schreibt, ja, Jonas hat mir großartig geholfen und ich bin der dann wieder im nächsten Support-Chat wieder antwortet.
hast du schon gewonnen.
Ja, oder
sie mal hohe Vertrauensbasis.
Ja, oder sie sich bedanken beim Engineering-Team.
Aber kannst du dann weitergeben?
Aber wir versuchen nicht größer zu scheinen, als wir sind, glaube ich. Ich meine, auch wenn man bei About Us geht, dann tun wir auch nicht so, als ob wir jetzt 20 Mitarbeiter hätten.
Naja, ist ja auch sympathisch und dann wieder bodenständig, und da stehen, glaube ich, die Europäer auch schon auch drauf. Ja, ich finde es voll gut.
Jo, die meisten sind froh, wenn sie direkt mit den Co-Foundern chatten.
Ja, glaube ich sofort. Das ist halt ein anderer Support-Level, bevor du da First, Second, Third Level oder zwei Tage keine Antwort bekommst. Ja. Jetzt sind wir hier im Podcast, der heißt Happy Bootstrapping. Hast du mal Angebote bekommen von irgendwelchen Menschen, die deine Firma in ihren klassisches Hosting übernehmen wollen? Oder gibt es ja jetzt viele aus so Neo-Clouds. Gab es da mal irgendwelche Angebote an euch, eure Plattform zu integrieren?
Wir hatten schon Acquisition Offers, aber noch nicht relevant genug. Also.
Okay.
Ja. Hetzner kam noch nicht.
Okay. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob der Herr Hetzner jetzt den Podcast hört, aber im Forum war er jetzt wieder aktiv auf jeden Fall.
Ja, aber ich hab's gesehen.
Weil er nicht. Ja.
Fand ich übrigens sehr respektabel, falls er es hört. Ja. Hat mich positiv überrascht, dass er da im Forum ist und dann auch, eine ziemlich gute Antwort abgegeben hat. Ich meine, es ist auch
wenn du auf eine Seite weitergehst, gibt's dann Antworten, die sind nicht so gut, glaube ich, oder die sollte man nicht machen. Ja,
ich habe es auch gesehen mit dem einen Server, der umgezogen werden soll oder was das war. Ja, ich habe nur die eine Antwort wirklich gelesen, mit dem, wie der Price Increase zustande kommt.
Ja,
also wir hatten schon jetzt ein wirklich ernstzunehmendes Angebot, aber
war noch nichts, okay.
War noch nichts.
Noch zwei Nullen. Also würdest du da irgendwann schwach werden oder wollt ihr das erstmal weiter aufbauen, weil es euer Baby ist?
Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, bei keiner Zahl würde ich schwach werden. Also klar, wenn jetzt jemand ankommt und er sagt, hier 60 Milliarden, dann würde ich definitiv ja sagen. Aber ich meine, wir bootstrappen schon aus einem Grund. Also wir machen das schon nicht als, wir versuchen jetzt nicht so schnell, wie es geht, zu wachsen, an Databricks zu verkaufen oder wen auch immer. Das ist jetzt schon nicht unser Ziel. Also wir wollen es schon so lange wie möglich selber durchziehen und auch gucken, wie weit wir damit kommen. Aber ich würde jetzt niemals sagen, dass das keine Option ist, jemals.
Ja.
Aber jetzt auf jeden Fall noch nicht. Also jetzt finde ich es Quatsch. Also wir sind noch so am Anfang gerade, dass hätte ich das Gefühl, wir würden sehr viel Potenzial auch verschwenden.
Okay. Ja, ist eine gute Antwort, denke ich. Was war so dein größter Fuck-up-Moment bisher? Gab es da irgendwie einen größeren Outage, eine falsche Entscheidung? Gab es irgendeinen Moment, wo du mal kurz davor warst, hinzuwerfen?
Zu überlegen. Also nichts, ich habe schon genug Sachen verkackt, aber jetzt nichts, was so gigantisch war, dass es jetzt wirklich mich kurz. Nee, also ich hatte noch nie einen Moment, dass ich dachte, okay, scheiß drauf, ich lasse es. Da, also schon genug Sachen verkackt, aber wir hatten jetzt auch noch keinen Riesen-Incident. Also wir hatten jetzt auch noch keinen 8 Stunden alles down oder sowas. Kommt bestimmt noch. Früher oder später, glaube ich, trifft es jeden Mal. Früher oder später brennt irgendein Rechenzentrum irgendwo ab. Aber nee, noch nicht.
Okay.
Also es ist schon anstrengend manchmal, aber es ist noch belohnend genug.
Was war der coolste Moment? Also ich glaube, Es gab ja auch mal, wie heißt der, Mark Lau, der hat mal einen Tweet über euch rausgehauen, der ein bisschen viral ging. So, ne? Ist das sowas gewesen oder hast du einen anderen?
Nee, das war schrecklich. Das war, da habe ich gar nicht gut geschlafen, als der Tweet kam. Vor allem, weil ich
was
gar nicht
geschrieben wusste. Gehabt? Kannst du es mal erzählen?
Also ich hatte, Mark Lu ist ja so ein, auch so ein Indie-Hacker auf Twitter und hat irgendein SaaS-Produkt released. Das war irgendein Analytics-Produkt. Und ich würde mich jetzt nicht als Hacker bezeichnen, aber ich poke schon mal gern ein bisschen rum und gucke, ob da irgendwo Schwachstellen sind. Und der hatte halt ein paar sehr dumme Schwachstellen. Also der hatte irgendwie seine Autorisierung komplett verkackt und hatte öffentliche Endpunkte, wo man die User-IDs austauschen konnte, hatte öffentliche Buckets, hat wirklich ein paar sehr, sehr, sehr grobe Fehler gemacht. Und ich hatte ihm halt einfach eine E-Mail geschrieben und gesagt, so, jo, da hast du ein paar Security-Issues, ohne jetzt irgendwie mehr dahin dran, ohne dass er mehr dahin dran war. Und dann hat er, ohne dass ich es wusste, diese E-Mails veröffentlicht und mich da halt getaggt auf Twitter. Und da ist mein Handy ein bisschen explodiert an dem Tag. Hat uns aber tatsächlich, glaube ich, keinen einzigen Kunden gebracht. Nicht, dass ich wusste.
Okay.
Also es war am Ende sehr viel Panikmache und sehr viel, ein sehr unruhiger Tag, weil mein Handy die ganze Zeit explodiert ist. Aber hat nicht.
Gab es einen anderen geilen Moment, wo du erwähnen kannst?
Ja, so ein paar große Kunden, bei denen ich niemals gedacht hätte, dass sie uns auswählen würden. Also, wo ich auch immer noch nicht verstehe wirklich, warum die bei uns sind. Das war immer richtig cool. Wir haben ein paar Competition natürlich. Und bei manchen weiß ich, dass sie uns sehr genau anschauen und sehr genau gucken, was wir die ganze Zeit machen. Und jedes Mal, wenn wir ein Produkt-Update machen, dann kommen die und loggen sich ein bei uns. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Ach,
ist ja auch ein schönes Kompliment. Ja. Wie kriegt er das alles unter einen Hut? Ihr macht zu zweit, ihr macht 24x7. Bist du 20 Stunden am Tag am Arbeiten? Wir nehmen jetzt heute auf, es ist jetzt 22 Uhr geworden, wir werden jetzt auch gleich zum Ende kommen, aber hast du dann Feierabend? Also wie kriegst du das unter einen Hut?
Also es ist schon hart gerade, also es ist auch nicht wirklich, ich würde es nicht sustainable nennen, also wir werden auch nicht immer zwei Leute bleiben. Also der Arbeitslohn ist schon pervers, was wir gerade machen. Vor allem halt auch, was du gerade gesagt hast mit On-Call und so. Wenn irgendwas kaputt geht, muss ich halt da sein. Ne? Ist dann scheißegal, ob es jetzt 3 Uhr nachts ist oder nicht. Und da gibt es auch niemanden anderen, an den ich das abtreten kann. Das ist schon sehr, sehr anstrengend. Und auch nicht langfristig machbar. Heißt, wir müssen auch wachsen, dass wir halt langsam Leute einstellen können, die uns dann da hoffentlich auch, dass ich dann auch irgendwann in den Urlaub fahren kann.
Ja.
Aber ja, es ist sehr, sehr viel Arbeit.
Gibt es da für dich eine Grenze, damit das alles noch nachhaltig passiert, für dich selber auch?
Keine Ahnung, es macht halt so viel Spaß gerade, dass es auch irgendwie schwer ist, da eine Grenze zu ziehen. Aber ja klar, also wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, wenn wir jetzt sagen, okay, wir hören jetzt auf zu wachsen, wir sind jetzt so groß, wie wir gerade sind, dann würde ich es lassen.
Ja.
Dann wäre es halt so, okay, das funktioniert nicht. Ich kann jetzt nicht 5 Jahre so weitermachen, wie wir es gerade machen. Lukas sicherlich auch nicht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen, warum es so wenig kleine Cloud-Plattformen gibt. Das funktioniert halt nicht, wenn du nicht mindestens wahrscheinlich 10 Leute im Team hast. Mindestens.
Ja.
Und ich habe auch schon für eine Cloud-Plattform gearbeitet, die 15 Leute im Team hat und das war auch noch verdammt stressig. Da war der CTO auch fast immer on call.
Ja, das ist schwierig, das ist klar. Das ist ja. Hast du irgendwelche Mentoren oder Sparringspartner auch vielleicht von vorherigen Jobs, die dir helfen als so eine Art Feedback-Kanal bei neuen Produkten, Architekturentscheidungen oder jetzt auch, wohin soll die Firma gehen? Lässt du dir da helfen?
Ja, schon. Nicht super viel, aber schon ein paar. Also vor allem von alten Kunden. Noch ein paar. Auch welche dann so aus dem VC-Bereich zum Beispiel, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben, als wir die irgendwie eine Valuation haben, die komplett absurd für mich klingt. Und auch viele Freunde natürlich, die auch so im gleichen Bereich sind.
Ja.
Aber es ist schon schwer. Also auch, ich finde es sehr schwer, so Mentoren und sowas zu finden.
Ja.
Weil auch diese Industrie natürlich relativ klein ist. Also es gibt nicht viele Leute, die bescheuert genug sind, um sowas zu bauen. Und wenn die bescheuert genug sind, dann sind sie meistens auch relativ groß. Schon ein paar, aber jetzt nicht. Ich habe jetzt leider nicht so einen riesigen Roster von irgendwie 10 super erfahrenen Mentoren. Ich glaube, es ist auch ein bisschen, weil wir Bootstrap sind natürlich. Wenn wir vielleicht VC-funded wären, dann hätten wir vielleicht irgendwie Advisor und so oder Angel-Investoren. Haben wir nicht.
Mir fällt da vielleicht jemand ein, das erzähle ich dir dann nachher noch. Hast du da noch Side-Projects? Ist wahrscheinlich schwierig. Also du machst ja jetzt schon rund um die Uhr, das hast keine Zeit mehr. Und Urlaub hast du auch nicht, hast du gesagt. Das ist ja aber auch mal wichtig.
Ja, aber die Side-Projects sind immer, also ich habe immer noch Side-Projects, aber die Side-Projects sind eigentlich immer das, was wir dann in so einem Jahr für Slipline brauchen, was ganz cool ist. Weil es ist halt schon so, ich liebe ja, was wir hier machen, ne? Also ich will nichts anderes machen und es macht mir unglaublich viel Spaß. Heißt, es ist auch mein Hobby. Also selbst wenn ich Slipline nicht machen würde, dann würde ich die gleichen Sachen wahrscheinlich bauen. Heißt, ganz viele Sachen, die wir halt jetzt in Production benutzen, habe ich davor aus Spaß als Side-Project gebaut. Und das sind immer so meine Side-Projects. Heißt zum Beispiel, wir haben einen eigenen DNS-Server, mussten wir gezwungenermaßen bauen. Also eigener ist ein bisschen übertrieben, aber wir mussten einen DNS-Setter bauen. Und es war vor 1,5 Jahren war mein Side-Project. Und dann war ich so, das habe ich schon mal gemacht. Und dann habe ich das genommen und so ist das immer. Heißt, ich prototype gerne irgendwie random Sachen.
Weiter eskaliert.
Ja, gerade zum Beispiel ist mein Side-Project, ich probiere ganz viele Sachen mit Lazy-Pulling von Docker-Images aus, weil wir richtig viele Kunden haben, die so absurd große Docker-Images haben, die dann mit so einem 8 GB Docker-Image kommen, wovon die aber nur so 200 MB wirklich benutzen. Und da bastel ich gerade zum Beispiel an so Lazy-Pulling-Sachen rum, was ich super spannend finde. Das ist so mein Side-Project gerade.
Okay.
Und wahrscheinlich in einem Jahr landet es dann längst im Slipline.
22 bis 24 Uhr wird dann Lazy Pulling, the Lazy Pull. Okay, was habt ihr, letzte Frage, dann hast du Zeit für dein Side-Project. Habt ihr irgendwelche Meilensteine, Ziele für dieses Jahr? Das Jahr ist bald halb rum. Kannst du zum Jahresende eine vierte Person einstellen, die euch, oder dritte Person, die euch beim On-Call unterstützt, sage ich mal? Oder habt ihr da keine konkreten Meilensteine geplant?
Ehrlich gesagt nicht wirklich. Mein Traum wäre, jemand zu haben, der Marketing bei uns machen kann, damit ich mich darum nicht kümmern muss. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein sehr unwahrscheinlicher Traum. Ist wahrscheinlich wirklich ein Traum. Aber ich hätte gern jemand bis Ende des Jahres, der uns beim Marketing wirklich unter die Arme greifen kann und auch Erfahrung hat im Marketing. Weil wir haben ja wirklich keine Ahnung von Marketing. Wir probieren alles Mögliche aus und gucken, was funktioniert. Das wäre ein bisschen mein Traum.
Also gibt es ja also Fractional CMOs, die auch so euch auf Teilzeit, sag ich jetzt mal, helfen können, weil die halt mehreren Firmen so helfen. Wäre sowas was Interessantes? Da kenne ich, glaube ich, jemand.
Ja, weiß ich nicht. Ich hätte schon lieber jemanden, der da auch wirklich, dem wir Equity geben können und dann, der dann da auch Bock drauf hat. Und natürlich dann, ich habe ein paar Revenue-Ziele oder Ziele, wie viele Server bei uns laufen sollen.
Okay.
Aber wie viele sollen es sein? Ich würde gerne irgendwann in diese Kritis-Grenze reinkommen. Es gibt da von der kritischen Infrastruktur Sachen, gibt es auch so Grenzen, wie viel VMs man haben muss. Da würde ich gerne drin landen. Okay. Aber ich glaube, das sind irgendwie 10.000 oder sowas.
Okay. Da hast du noch ein bisschen was.
Ja, da habe ich noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ja. Vielen, vielen Dank für das ausführliche Gespräch, Jonas. Ich drück die Daumen, dass es bei euch so weitergeht. Finde es cool, werde es mir auf jeden Fall auch mal anschauen und vielleicht der ein oder andere Hörer auch oder Hörerin. Und dann, toi, toi, toi und viel Erfolg und eine ruhige Nacht vor allem jetzt.
Dankeschön. Ja, hoffentlich keine Grafana-Alerts.
Ja, alles klar. Das wünsche ich dir, ja. Dann viel Erfolg, mach's gut. Ciao, ciao.
Danke. So.
Ja, und das war's ja auch schon, die Folge 177 von Happy Bootstrapping. Diejenigen, die auf YouTube schauen, die finden da meine neue Frisur. Ist ganz frisch natürlich. Schreibt's doch gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Anhören bis hierhin an alle, die sich diesen Quatsch am Ende noch anhören. Vielen, vielen Dank dafür. Ist auch nicht so einfach. Sind ja auch immer längere Folgen. So, wenn du den Jonas kennenlernen möchtest oder seinen Co-Founder, die Links findest du alle in den Shownotes. Kannst du auch gerne mal ausprobieren. Ich habe nichts davon, wenn du auf den Link klickst und es mal einfach ausprobierst. Ansonsten kannst du gerne auch meinen Cloud-Newsletter abonnieren, allesnurgecloud.com. Da habe ich auch immer solche Themen drin und werde vielleicht das ein oder andere Content-Piece von dem Jonas mal featuren. Wenn du Bock hast, Werbung zu schalten, dann schreib mir gerne übers Kontaktformular auf der Website oder per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. So, In der nächsten Woche, ich traue mich ja schon gar nicht mehr, das anzukündigen, aber ich hoffe, das klappt, spreche ich mit dem Marvin Behrendt, dem Feedback-Doktor. Da geht es um Feedback aller Art. Und er hat auch ein Buch geschrieben. Und das sind so die zwei Themen, die vielleicht den Podcast beherrschen. Freue mich auch drauf. Habe in Folge 180 auch einen großen Amazon-Autor, sage ich jetzt mal, Self-Publisher, Bücher, die ich selber lese, und das hat auch geklappt, den zu gewinnen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Nehmen wir am Montag auf. Bin ich auch schon sehr gespannt. Jetzt genug geplappert. Danke fürs Anhören und dir eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.